Archäologisches Material ist nicht stumm.
Es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast, heute mal aus der freien Natur. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber ich stelle dir ein paar wunderbare Fragen dazu.
Ich freue mich jedes Mal darauf.
Vor allem, wir haben heute eine ganz besondere Folge.
Ja.
Die uns gerade nur im Ohr haben, ihr könnt euch uns auch im Auge haben, wenn ihr möchtet. Klingt ein bisschen au.
Ja, schon, nämlich im Ohr und im Auge.
Im Auge,
gleichzeitig. Und taub.
Das ist nämlich ein Video. Wir befinden uns gerade im Grazer Burggarten und wir möchten uns heute ein bisschen mit der Doppelwendeltreppe beschäftigen, beziehungsweise was in dieser Doppelwendeltreppe drin ist.
Oder außen dran ist eigentlich.
Außen dran ist. Weil immer, wenn ich bei der vorbeigehe, denke ich an dich.
Oh.
Ja.
Weil ich Stiegenhaus bin?
Nein. What?
Ja.
Weil du ein Stiegenhaus bist?
Ja.
Okay. Nein, weil da zwei ganz schöne Grabsteine drin sind, was nichts mit dir zu tun haben, aber das sind zwei schöne römische Grabsteine.
Genau.
Von denen du mir jetzt ein bisschen was erzählst.
Genau.
Wir haben eins mit nur so einer Inschrift drin. Und das zweite mit zwei Herrschaften.
Mit dem Porträt von Mann und Frau,
genau.
Wie wir es eigentlich auf römischen Grabsteinen sehr gern haben.
Mhm.
Die römischen Grabsteine, die in der Grazer Burg sind, das kann man sich irgendwie denken, sind nicht original von da, weil in der Wendeltreppe ist niemand bestattet.
Vor allem da oben.
Da oben.
Ist das üblich, dass die so weit oben sind?
Zum Teil schon. Also Römersteine, wie wir sie eigentlich nennen, eigentlich richtiger Name wäre ja römische Reliefdarstellungen oder Inschriftendarstellungen oder Grabsteinfragmente oder ganze Grabsteine. Also Römersteine ist ein bisschen umgangssprachlich.
Ja, wir sagen Römersteine dazu, die Römer haben nicht Römersteine dazu gesagt.
Vor allem auch die Deutschen sagen nicht Römersteine dazu.
Ah, okay, sondern?
Ja,
Grabsteine.
Grabsteine.
Okay.
Also Römerstein ist etwas sehr Österreichisches vom Ausdruck her.
Okay, okay.
Die kommen sehr gern in Kirchen vor, dass man sie eingemauert hat, oder auch in profanen Gebäuden, wie eben in der Grazer Burg, der ehemaligen Residenz der Habsburger, begonnen unter Friedrich III. Im 15. Jahrhundert. Eben schön mit dem spätgotischen Spitzbogenfenster hier im Hintergrund.
Der noch ein bisschen so eingemauert ist zur Erinnerung.
Und die Steine sind ursprünglich, nimmt man an, aus dem Gebiet des heutigen Leibniz oder Wagner bei Leibniz gekommen, also dem antiken Flavia Solva.
Mhm.
Und man hat sie so in der Zeit um 1500 dort gefunden und dann nach Graz mitgenommen. Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, hat man noch nicht gewusst, dass die Reste, die da im Leibnizer Feld herumfliegen, die römische Stadt Flavia Solva sind, sondern das wurde erst 1848 identifiziert von Richard Knabel. Davor hat man halt gedacht, das ist irgendwas anders. Zum Beispiel eine Stadt, die aus Inschriften bekannt ist, Muriola.
Mhm.
Aber man hat eben diese Grabsteine gefunden, weil die Gräber sind noch immer groß sichtbar gewesen. Die Grabsteine waren ursprünglich wahrscheinlich bei Grabhügeln, das heißt Folge 19 kurz anhören.
Mhm. Oder weiterhören heute noch.
Oder weiterhören, genau. Und weiterschauen.
Mhm.
Und man hat einfach die Grabhügel aufgemacht und die Grabsteine damit nach Graz genommen und auch die Inhalte aus den Grabhügeln mitgenommen und auch in der Grazer Burg eingemauert.
Die wir jetzt sehen.
Mhm. Also um 1500 ist ein Teil der Grazer Burg hier bereits gestanden. Das ist der Teil, der heute zum Großteil nicht mehr steht.
Ja, der da hinten.
Da hinten ist die Doppelwendeltreppe. Aber wir haben da schon Kaiser Maximilian I. Und der hat einen Verbindungsbau errichten lassen zwischen den beiden Haupttrakten. Und in diesem Verbindungsbau befindet sich eben zentral diese Doppelwendeltreppe.
Mhm.
Die deshalb Doppelwendeltreppe heißt, weil man eben auf beiden Seiten raufgehen kann und sich dann oben trifft. sehr beliebt bei Grazer Touristen, wie wir auch heute wieder vorher gesehen haben.
Ja, ständig heute ist viel los, ja.
Rennen sie rauf und runter und denkt man, ja schön, einmal rechts raufgehen, man muss nicht ständig und man muss vor allem nicht raufrennen.
Du, es ist so aufregend, in Graz zu sein, da muss man...
Genau, schnell alles.
Die Aussicht genießen
und sofort auf einen Kaffee gehen.
Ja.
Die Römersteine hat man in relativ großer Höhe angebracht, weil, ja, gute Frage, sie sind gut sichtbar von Weitem, aber sie sind halt nicht so gut, wenn man sie genauer betrachten möchte.
Eben, also Details sieht man keinen.
Mhm. Aber für Details habe ich 2016 eine nette Expedition gemacht und bin raufgeklettert über das Baugerüst der Restauratoren. Also die
alles safe.
Und wunderbare Detailaufnahmen von den seltsamen Leuten, die darauf abgebildet sind.
Ja, erzähl mir von den Leuten.
Also ich habe ja schon gesagt, einer von den Grabsteinen ist ein bisschen älter als der andere. Mhm. Und zwar der, der nur die Inschriften trägt.
Der links,
genau.
Ja.
Vom Typus her ist das eine sogenannte Giebelstele. Weil wir haben ein Inschriftfeld, das Inschriftfeld ist von so gedrehten Säulen gerahmt und darüber befindet sich ein Giebel, wie beim Tempel. Und in diesem Giebel ist eingeschrieben ein Adler. Und in den Zwickeln oberhalb der Giebeln sind Delfine. Und Adler als Zeichen für Jupiter und die Delfine als Begleiter bei der Reise in die Toten, ins Totenreich, kommen immer wieder vor. Und die Inschrift, die darunter ist, ist ja, extrem bemerkenswert, weil wir haben eigentlich bis auf eine Ausnahme nur keltische einheimische Namen drinnen. Und wir haben eine relativ große Familie. Für die Familie, für die Namen muss ich leider meinen Spickzettel holen, weil ich merke mir die Namen einfach nicht
mehr. Genau.
Wir haben einen sogenannten Bellatulus, der ist der Sohn des Biraco. Der ist mit 70 Jahren verstorben und der hat diesen Grabstein für sich und für seine Gattin Atignata, die Tochter des Malso, verstorben mit 60 Jahren machen lassen und für den gemeinsamen Sohn Vercaius, verstorben mit 40 Jahren und die Tochter Elvima, verstorben mit 30 Jahren und für eine 7-jährige gewisse Claudia Banona.
Ah, 7-jährig?
7-jährig, ja.
Oh.
Also die hat nämlich dann der Erbe dazugefügt, der das Ganze auch noch nachträglich gemacht hat. Das Interessante eben ist, wir haben wirklich diese einheimischen keltischen Namen da bei uns und die Namen lassen sich auch übersetzen.
Okay.
Und zum Beispiel Bellatulus.
Wie übersetzen? Also
in Bedeutungen.
Oder?
In Bedeutungen. Okay. Bellatulus heißt der Starke.
Ja.
Die Atignata ist die Gebärfreudige.
Drei Kinder hat sie gehabt.
Zwei.
Aber wir wissen nicht, ob das dritte
ist. Das dritte ist wahrscheinlich nicht von ihr.
Ach so.
Dann der Vercaius, der Sohn ist, der stark zupackt. Ist genauso wie der Papa stark, der packt stark zu.
Ja.
Und die Tochter, die Elvima, heißt die Vielhabende.
Auch schön.
Ja.
Nur bis 30 hat sie es aber geschafft.
Ja, aber wenn sie die Altersangaben anschaust, 70, 60, 40, 30, das sind alles so gerundete Zahlen. Also
die haben nur so...
Zahlen werden es wahrscheinlich eher in dem Fall nicht gewesen sein, sonst hat man schon Jahreszahlen
Vielleicht drauf. War das auch gar nicht so wichtig.
Ja.
Scheinbar.
In dem Fall ist auch noch interessant, dass diese Claudia Banona, die eben als Claudia, als Tochter von jemandem gekennzeichnet ist, der das Bürgerrecht hat, diesen zweiteiligen Namen hat und weil Claudia als Name Claudius für das Kaiserhaus steht, deren Namen kommt, also Banona kommt sehr oft im kärntnerischen Raum vor,
okay,
um den Magdalensberg und da geht man davon aus, dass das Wort Ban im Keltischen sowas wie Berg heißt.
Hm. Würde sich ausgehen für die Steiermark und Kärnten.
Schon, und für das Gebiet dazwischen.
Ja, die Bergige.
Also
man weiß die Namen
und
das ungefähr der Alter, schätzt man. Und man weiß, dass bei denen noch ein 7-jähriges Kind begraben ist in der Nähe.
Also in diesem Grabhügel wahrscheinlich waren dann diese 5 Leute drinnen. Also das ist schon relativ viel. Und wenn man sich die Inschrift genauer anschaut, sieht man, dass die Buchstabengrößen der Reihe nach abnimmt. Das heißt, oben ist noch ein bisschen größer und es wird dann immer kleiner.
Klassiker. So wie man Geburtstagskarten schreibt.
Genau.
Man
so.
Fängt so richtig mit Happy an und denkt sich, oh nein.
Kleiner.
Birthday.
Oder es wird dann irgendwie nachträglich reingefügt. Das kann natürlich auch sein.
Ach so, klar. Weil vielleicht hat man nicht damit gerechnet, dass vielleicht das letzte Kind dabei ist oder...
Genau.
So. Okay.
Aber es ist eben faszinierend, dass das entweder sind die alle zur gleichen Zeit gestorben oder es ist einfach nachträglich im Andenken an diese gesetzt worden. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Und der, der es gesetzt hat, hat nicht mehr genau gewusst, wie alt die waren. Mhm. Deshalb hat er einfach runde Zahlen genommen, die nicht halt zu schwierig für einen Steinmetz waren.
Ja. Ja.
Ja. Der ist so komplett erhalten und so 64 cm breit und 1,45 m hoch. Ist eine nette kleine Stele. Ist jetzt vom Schnitt her nicht allzu groß. Mhm. Gibt es viel größere. Mhm. So mehrere Meter hoch, mhm. über 2 Meter hoch.
In Rom allein gibt es ja, es gibt ja auch Tausende von denen. Alle toten Römer sind dort, habe ich das Gefühl.
In Rom oder in den Grabstädten?
Beides.
Beides. Und mhm. der zweite?
Und die beiden Herrschaften, wo wir die schönen Gesichter dazu haben?
Genau, die haben jetzt schöne römische Namen. Das heißt, er hat die Trianomina.
Und sie wieso haben die jetzt die römischen Namen?
Die Verstorbenen hatten einfach das römische Bürgerrecht,
ja.
weil sie Kinder von jemandem gewesen sind, die das römische Bürgerrecht bereits gehabt haben,
okay.
weil die in der Legion gedient haben. Also im Beispiel von dem, der hat nicht in der Legion gedient, weil sonst wäre in seiner Inschrift seine Legionsangabe, der war einfach nur unter Anführungszeichen römischer Bürger, hatte aber auch keine Ämter oder sowas.
Mhm.
Weil wenn er du und wir, also Bürgermeister oder Priester irgendwas gewesen wäre, das ja. würde man in der Inschrift sehen, beziehungsweise hätte der ein anderes Grabmal als nur unter Anführungszeichen eine Stele. Wir haben keine Hinweise drauf, was für einen Beruf er gehabt hat, leider. Hin und wieder sieht man es in der Darstellung, dass sie irgendwelche Werkzeuge dabei haben. Mhm. Das heißt, man weiß auch, ein Handwerker oder Händler, sonst was.
Bei
wir
ihm haben nicht.
Bei ja. den beiden leider nicht, oder bei den drei.
Aber die Kleidung sieht man schön.
Die Kleidung sieht man schön, genau. Vom Typus her ist es jetzt eine Stockwerk-Edikula-Stele. Ich muss ein bisschen die Typologie von Pflug reinbringen.
Okay, sag nochmal.
Stockwerk-Edikula-Stele.
Mhm.
Edikula. Edikula ist das Haus.
Aha.
Und vom Typus mit Stockwerk her ist das, es ist in mehreren Stockwerken, Etagen übereinander wird das gemacht. Und es gibt einen ha. Zwischenfries.
Ha. Okay.
Und wir haben oben wieder einen Giebel drüber.
Genau.
In diesem Giebel haben wir diesmal allerdings keinen Adler drin, sondern zwei Panther neben einem Krater, wo Weinlaub rauswächst. Mhm. Und in den Zwickeln haben wir dann wieder die Delfine oder irgendwelche anderen Meerwesen, die schauen schon ein bisschen komischer aus. Und dann drunter haben wir so eine rechte Nische und da haben wir die Brustbilder von den zwei Verstorbenen, von den zwei Hauptverstorbenen. Mhm. Wir haben links die Frau und rechts den Mann. Und sie ist als einheimische Frau gekennzeichnet durch ihre Tracht. Sie hat diese sogenannte norische Haube auf.
Mhm.
Sie hat
das, wo ich zuerst gedacht habe, es ist ein Bobschnitt oder so.
Genau. Norische Haube ist im Prinzip so etwas wie ein Kopftuch, das besonders gefaltet wird und über die Haare drüber gelegt wird. Das ja. ist rein eine einheimische keltische Tracht. Wenn das eine römische Tracht wäre, dann hätte sie eine Kaiserinnenfrisur.
Klar. Und dann würde man erkennen, bei welcher Kaiserin?
Bei welcher Kaiserin. Mhm. Sie hat aber dann drunter noch ein Kleid, darüber einen Umhang.
Mhm.
Das Kleid wird von Fibeln zusammengehalten. Sie hat einen Brustschmuck.
Mhm.
Der Brustschmuck sind auch wieder Fibeln, die durch Metallketten miteinander verbunden sind.
Mhm.
Und am Hals hat sie einerseits einen Halsreif mit einer Lunula und eine Halskette. Mhm. Also Lunula ist ein halbkreisförmiger Anhänger.
Mhm.
Und er daneben hat die römische Tracht an, das heißt, er trägt Tunika und Toga, das heißt, anhand von dem allein weiß man, er hat römisches Bürgerrecht.
Mhm.
Und dass er das römische Bürgerrecht auch hat, sieht man an dem, was in der Inschrift drinnen steht. Also
mhm.
es gibt ein Zwischenfeld, da haben wir wieder ein Krater, da haben wir zwei Greife daneben.
Genau.
Und
ich habe dich bei den Namen vorher unterbrochen. Wie haben sie denn geheißen?
Gaius Turonius Martialis.
Das klingt sehr römisch,
schön.
Ja.
Und
ja.
sie heißt Proculea Procla.
Mhm.
Das ist irgendwie so ja. Proculea ja, und Procla, also ein bisschen
ja.
abgekürzt.
Ja.
Er hat den Grabstein für sich zu Lebzeiten errichten lassen und für seine Gattin.
Mhm.
Und er, also von ihm haben wir kein Alter, aber sie ist mit 30 Jahren verstorben.
Ah, oh, mein Gott.
Und dann gibt es noch unten in kleineren Buchstaben wieder dazu gefutzelt
ja.
den Gaius Turonius Ursinus, das ist der gemeinsame Sohn, der auch mit 30 Jahren verstorben ist.
Mhm. Mhm.
Das heißt, der arme Gaius Turonius Martialis
hat sie alle überlebt.
Hat sie alle überlebt, hat die Frau überlebt und den Buben überlebt.
Uff. Ja, vielleicht hat er sogar den Stein errichten lassen dafür.
Ja, ja, sagt er nämlich eben.
Ah,
das ist das
okay.
VF, das Vivibus Fecit.
Ah,
zu Lebzeiten errichten
zu Lebzeiten.
Lassen.
Mhm.
Er hat jetzt ein Datierungskriterium an sich, eigentlich zwei.
Mhm.
Eins im Gesicht und eins am Gewand.
Okay.
Im Gesicht hat er den Bart.
Ja.
Der ist ein Datierungskriterium. weil in der römischen Kaiserzeit sind die Porträts, ausgehend von den Kaiserporträts, bis inklusive Trajan unbärtig. Und ab Hadrian tragen sie einen Bart.
Ah, und weil der Kaiser einen Bart hatte.
Mhm. Und bis es zu uns in die Provinz kommt, dauert es natürlich ein bisschen. Aber man geht davon aus, dass so mit hadrianischer Zeit oder bis sie danach eben diese bärtigen Porträts bei uns kommen. Und dann tragt er an der Toga die nicht konterpolierte Form der Toga.
Okay.
Das heißt, er hat diesen Bausch, der dort ist.
Ja.
Das ist noch nicht komplett versteift und noch nicht komplett stark ausgeprägt. Das heißt, es ist noch nicht konterpoliert. Das heißt, das ist eine Vorform davon. Das heißt, die Datierung mit jetzt der Vorform und dem Bart spricht für die Zeit 125 bis 175 nach. Sprich, zweites Viertel und drittes Viertel des zweiten Jahrhunderts.
Alles klar, alles klar. Was man da nicht alles herauslesen kann aus dem Grabstein.
Ja. Mhm. Und interessant wäre eben nur, wo diese Gräber wirklich gestanden sind. Also man kennt ja die Gräberfelder von Flagersäuber, das sind sehr viele.
Ja.
Und irgendwo bei irgendeinem der Hügel, waren den man halt noch sieht oder so, könnte gewesen sein.
Die Toten aus Flagersäuber, also die wir jetzt hier in Graz haben.
Mhm.
Schön.
Wobei, es ist die Frage, ob die Geister von denen dann auch mitkommen sollen.
Das weiß ich nicht, wie das mit den Geistern funktioniert und ob sie nur dort sind, wo sie gelebt haben oder mit den Grabsteinen mit. Weil die Überreister sind ja nicht mit.
Zum Teil waren sie ja mit. Das war ja die Geschichte, dass ein Teil eingemauert war. Aber die Frage ist, waren beide Grabinventare eingemauert oder nur eins davon? Mhm. Weil normalerweise, die Römer feiern ja diese Totenfeste am Friedhof.
Mhm.
Das heißt, da gibt es einmal so diese Picknicks unter Anführungszeichen.
Ja. Halloween-Picknick.
Genau. wo Speiseopfer gemacht werden, Trankopfer. Das heißt, die Toten sind schon eher am Friedhof, also dort, wo sie bestattet sind.
Mhm.
Friedhof ist der falsche Ausdruck, weil den Ausdruck gibt es bei
Hügelgräber, Grabhügel.
Gräberstraße.
Gräberstraße.
Gräberstraße. Also eigentlich theoretisch müssten es, wenn die Reste noch
dann sind sie
sind,
da.
Dann sind sie in der Doppelwendeltreppe.
Ah, das finde ich schön, weil immer wenn ich vorbeigehe, winke ich den beiden. Das ist schön.
Ja. Allerdings wäre es komisch, wenn sie dir dann nachschauen würden, oder?
Das wäre ein bisschen gruselig. Ja schön, wir sind jetzt im Lechwald.
Mhm. Und zwar im südlichen Ende vom Lechwald, kurz vor dem LKH-Gelände, also vom Krankenhausgelände. Und da haben wir 6 Hügelgräber. Also das, was man so als grüne, begraste Gupferl, Gupf, haben wir ja schon erklärt, was das ist,
Hügel.
Vor uns sehen sind einmal 2 Hügelgräber, die auch von dem her, was man auf den Urban Laser Scanning-Daten sieht, noch nicht ausgegraben worden sind. Also weder von uns Archäologen noch von Heimatforschern. Und deshalb wissen wir auch nicht genau, ob es jetzt wirklich römische sind oder ob es vielleicht doch hallstattzeitliche sind. Weil von der Größe her würden sie für römische ganz gut passen. Sie könnten aber auch kleinere hallstattzeitliche sein. Aber es gibt keine direkte Siedlungsstelle in der direkten Umgebung, die wir kennen, weder aus der einen noch aus der anderen Zeit. Deshalb lässt sich das ohne Ausgrabung schwer sagen. Aber es ist schön, dass die Hügel so im Gelände sichtbar sind. Wie ich allerdings vorher gesehen habe, sind die Infotafeln, die es vor ein paar Jahren hier noch gegeben hat, nicht mehr da. Das heißt, wenn man daherkommt, weiß man eigentlich gar nicht, was man da vor sich hat, wenn man es sieht.
Das ist klar. Wir haben ja schon mal über Hügel und Gupferl geredet in der
Folge 19.
Folge 19. Da kann man sich ein bisschen was anhören allgemein dazu.
Und wenn man Grazer ist oder aus der Umgebung von Graz kommt, kann man ja schneller mal nach Graz fahren und sich die Hügel da im Wald anschauen.
Da ist wieder einer.
Genau, da sind jetzt ein bisschen mehr Bäume drauf. Das ist auch eher das normale Aussehen von Hügelgräbern im Wald. Bäume drauf.
Yeah.
Nur Wiese drauf ist, ist eher selten.
So wie bei dem.
So wie bei den beiden da, genau. Wobei da dürften einfach die Bäume schon vor längerer Zeit einmal weggekommen sein.
Schöner Sonntagsspaziergang.
Genau.
Für die keine Grazer sind, typischer Sonntagsspaziergang.
Durch den Lechwald.
Durch den Lechwald. Ein Kupf. Viel
eben Lech ist ja die Geschichte mit dem, was wir auch schon erklärt haben, dass es eben Grabhügel heißt.
Genau. Sehr schön.
Ja, durch Deutschen.
Ja, danke fürs Podcasten und Video aufnehmen mit mir.
Als Experiment haben wir es heute einmal versucht. Bin gespannt, wie dann die endgültige Fassung aussieht. Aber lasst uns ein Feedback da, wie euch das gefallen hat.
Wir haben unser Bestes gegeben. Der Ausflug war sehr nett.
Ja.
Ein kleiner Grazer Ausflug.
Mit endlich schönem Wetter mal nach einem verringerten Mai, jetzt mal einen schöneren Juni.
Endlich. Und jetzt kennt ihr unsere Gesichter auch zu den Stimmen dazu.
Manche Leute, hi, um Gottes Willen.
Das bin ich. Hallo. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gern schreiben auf unsere E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@gmx.at
oder auch über Facebook oder über Instagram unter Artefakte erzählen. Und hören könnt ihr uns ja wie immer einerseits über die Blogseite Artefakte erzählen oder auch über Spotify, TuneIn, podcast.de, dieser Google Podcast, you name it, noch immer nicht Amazon, tut mir leid,
bald.
Und auch nicht über Apple Podcast, aber werden wir schauen, was wir da machen können.
Yes. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Oder hören uns.
Oder hören uns. Passt, danke.
Ciao.
Bye.